Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. In den nächsten 25 Minuten geht es in die USA. Wir sind in New York, in Washington DC und in Kalifornien. Ich bin Tina Witte. Sicherlich kennen Sie Chinatown in Manhattan oder Little Italy, aber haben Sie schon mal von Little Germany gehört? 1880 machten Deutsche und ihre Nachkommen in New York City tatsächlich ein Viertel der Bevölkerung aus. Im East Village kann man noch heute diese deutsche Geschichte aufspüren. Antje Passenheim hat sich auf Spurensuche nach einer fast verschwundenen Welt begeben.
What comes to mind?
Beer, exactly. Natürlich Bier. Daran denken die Amerikaner, wenn sie an Deutschland denken. In New York auch zu Recht, erklärt der gebürtige Münsteraner Julian Woloch und zeigt auf ein tiefrotes Gasthaus im Süden Manhattans.
This was the first German brewery in New York, Peter Dörger Brewery.
1876 war es das erste deutsche Brauhaus von New York. Die Peter-Dölger-Brauerei mit der großen Bierhalle hat danach viele deutsche Namen gehabt.
Kerns Beer Hall, Schulzes Beer Hall, Fritzes Beer Hall.
Lange bevor sie in den 1980er Jahren zum kultigen Drag-Club Pyramid wurde. Viele Spuren führen zurück in die Zeit, in der das heutige East Village noch Klein Deutschland war, sagt Künstler und Stadthistoriker
Woloch.
Zum Beispiel die Ottendorfer Library mit dem Schriftzug Freie Bibliothek, Lesehalle.
Das ist die allererste deutschsprachige Bibliothek, war aber auch die allererste Public Library hier in Manhattan.
Dort entstand auch die deutschsprachige New Yorker Staatszeitung, eine der ersten Zeitungen in den USA, deren Chefredakteur 1968 der Comedian Herbert Feuerstein war und die es online bis heute gibt. Das rote Gebäude mit den Terrakotta-Büsten wurde der älteste Zweig der New Yorker Stadtbibliothek, der Public Library.
Und daneben ist die, hier steht es auch dann, deutsches Dispensary, eine Klinik für die Armen, wo alle Ärzte halt eben auch deutschsprachig waren.
Damals war New York nach Berlin und Wien die Großstadt mit den meisten deutschsprachigen Menschen.
Und im Unterschied zu anderen Migrationsgruppen schafften sie ein ganzes Netzwerk auf Deutsch. Also es gab deutsche Krankenhäuser, deutsche Zeitungen, deutsche Bibliotheken, all diese Sachen, die man noch sehen kann, deutsche Schützenvereine.
Oder den Aschenbrödel-Kulturclub, später das La Mama-Theater, durch das übrigens Filmstar Robert De Niro schon als Kind rumlief, weil seine Eltern dort arbeiteten. Als Autor zahlreicher Comics hat Münsteraner Woloch schon viele Stories in Manhattan ausgegraben. Auf einem künstlerischen Faltplan machen er und der Schweizer Illustrator Simon Kina nun einen Teil wieder sichtbar, der New York geprägt hat wie kaum ein anderer. Little Germany wuchs nach der gescheiterten Märzrevolution 1848 auf 150.000 deutsche Einwanderer. Klein Deutschland wurde das erste ethnische Viertel in New York, vor Little Italy oder Chinatown. Seine Spuren locken längst nicht nur die Germans an. 41 Millionen US-Bürger haben deutsche Wurzeln, etwa der New Yorker Anthony Swartek.
Living in New York,
hier in New York fasziniert es mich, wenn ich über deutsche Wurzeln stolpere. Ob das jetzt die vielen Namen an Straßen oder Gebäuden sind oder Geschichten, ich lerne sehr gerne etwas über die Erfahrungen deutscher Einwanderer hier.
Always interested to learn about the German immigrant experience.
Klein Deutschland wurde nicht sehr alt. Im Juni 1904 besiegelte ein Schiffsunglück das Schicksal des Viertels. Ein Sonntagsschulausflug auf einem Dampfer endete in einer Tragödie. Beim Untergang der General Slocum im East River starben über 1000 Menschen, die meisten aus Little Germany.
Ein Feuer brach aus und dadurch, dass es keine Rettungsboote, keine Rettungsjacken und so weiter gab und die Leute konnten damals auch nicht schwimmen, sind über 1000 Leute gestorben, hauptsächlich Frauen und Kinder.
Nur 321 Passagiere überlebten. Sie und die Angehörigen der Opfer hielten die Erinnerung in diesem Viertel nicht mehr aus. Die meisten zogen fort. Klein Deutschland in Manhattan löste sich auf. Doch in der Erinnerung der New Yorker ist es bis heute lebendig.
In New York gibt es etwa 60.000 Hunde. Am beliebtesten ist dabei die französische Bulldogge. Bei so viel Hundeliebe gibt es natürlich auch ein Museum, in dem Zweibeiner zum Beispiel auch testen können, welchem Vierbeiner sie eigentlich am ähnlichsten sehen. Charlotte Voss hat das Hundemuseum besucht.
They like matching dog.
Die Studentinnen Nozigo und Anna stehen lachend vor einer interaktiven Digitalwand, lassen ihre Gesichter fotografieren und mittels künstlicher Intelligenz wird analog dazu der vermeintlich passende Vierbeiner gesucht. Bei Anna, groß, schlank, schmales Gesicht, ist es Slugi, arabischer Windhund. Auch Alan Fauci liebt diese Maschine. Der Kurator des Museums hat sie schon ein paar Mal fotografieren lassen und immer lautet sein Match.
French Bulldog.
Mit der französischen Bulldogge liegt Alan laut dem Dachverband der Rassehundezüchter, dem American Kennel Club, voll im Trend. Seit einem Jahr führt sie das Ranking der beliebtesten Hunde an und hat den Labrador nach 30 Jahren vom Thron gestoßen.
And much of that comes from New York, very popular here.
Das liegt vor allem an New York, wo die französische Bulldogge sehr beliebt ist. Die Rasse wurde aus der größeren Bulldogge gezüchtet, um ein Schoßhund zu sein. Mit der Größe eines Terriers und der Veranlagung der Bulldogge, also nicht so aktiv. Und diese Kombination funktioniert sehr gut in einer Einzimmerwohnung in Manhattan.
Works very well in a Manhattan apartment now. You know, to have a smaller dog with more docile disposition.
In New York leben rund 8 Millionen Menschen. Dazu kommen 600.000 Hunde, zumindest offiziell. Alan, der selbst zwei Cocker Spaniel hat, Gemma und Marzi, liebt Manhattans Hunde. Also die, die richtig Downtown leben.
Und Dogs in Manhattan, it's interesting, they're fairly well behaved. They're pretty used to going up and down elevators.
Nun, Hunde in Manhattan sind ziemlich gut erzogen. Sie sind daran gewöhnt, Fahrstühle und Rolltreppen hinauf und hinunter zu fahren und ihr Geschäft an den richtigen Stellen zu verrichten, damit es dann aufgehoben wird. Sie sind daran gewöhnt, dass es viel Gedränge gibt. Und dann fällt ihm noch etwas ein und seine Stimme verändert sich hörbar. Was mir in New York aber auch aufgefallen ist, Hunde sehen andere Hunde. Es kann ein Meer von Menschen sein. Wenn auf der anderen Straße aber ein anderer Hund ist, dann sehen sie das auch.
When there's another dog across the street, that's what they're looking at.
Seit 40 Jahren gibt es das Museum, das zum AKC gehört. Seit 5 Jahren ist es an der 40. Straße unweit der Grand Central Station. Pro Jahr finden 35.000 bis 40.000 Menschen ihren Weg hierher. Sie laufen vorbei an Hundepostern, Hundeporträts, umrunden mit den Treppen eine mehr als 10 Meter hohe Glasvitrine voller Hundefiguren. Im ersten Stock hat Alan eine Ausstellung rund um den Terrier zusammengestellt. Eine Ausstellung hat ihm aber besonders viel Spaß gemacht, die über die New Yorker Polizeihunde, die meistens als Spürhunde eingesetzt werden. Sie haben herausgefunden, dass bestimmte Hunde, zum Beispiel Schäferhunde, sehr gut als Spürhunde geeignet sind. Aber sie haben auch herausgefunden, dass Hunde mit aufgestellten Ohren in engeren Räumen, auf Bahnhöfen oder Flughäfen, einschüchternder wirken als Hunde, die ihre Ohren gerade nach unten halten. Daher fühlen sich die Menschen in der Nähe von einem Beagle oder einem Spaniel wohler. Was Alans Fellkinder machen, verfolgt er per App. Der Dogwalker, der mit den beiden um den Block geht, schickt täglich ein Beweisfoto, bei Sonne wie bei Regen. Dieser hat auch gerade Megan ins Museum getrieben.
The New Yorkers love their dogs.
Die New Yorker lieben ihre Hunde, auch wenn man denken würde, oh, was für ein schrecklicher Ort, wie unangenehm für alle, einen Hund in einer Wohnung zu haben. Aber meine Nichte war eine Dogwalkerin und die New Yorker lieben ihre Hunde. Sie sind klug, halten einen aus Schwierigkeiten heraus, haben ein gutes Gehör und sie bellen, wenn Gefahr droht. Die besten Freunde, die man haben kann.
They're just companions, really. The best friend you could have.
Übrigens, die bei den Deutschen sehr beliebten Golden Doodles und Labradoodles listete AKC nicht. Es seien Designerhunde, heißt es, ein Mix aus zwei Rassen, ohne standardisiertes Aussehen.
Und noch etwas, das in New York sehr beliebt ist, Pickleball. Im dicht besiedelten Manhattan sind die Pickleball-Plätze nicht mehr wegzudenken. Doch was ist Pickleball überhaupt und wieso ist es so beliebt? Mehr von Charlotte Voss.
Sobald die Sonne aufgeht, beginnt auf den Pickleballplätzen New Yorks der Spielbetrieb mit dem verräterischen Pop, Pop. An der Sixth Avenue in Manhattan ersetzen die Spielfelder inzwischen den großen Basketballplatz. Jack Dixon ist Pickleball-Trainer und kommt immer extra früh. Denn die öffentlichen Plätze sind kostenlos und deshalb besonders begehrt. Heute früh sehe es aber gut aus, freut er sich. Da ist noch ein Platz, großartig. Normalerweise ist es schwer, etwas zu bekommen, so voll ist es. Innerhalb weniger Minuten baut er sein Netz auf, was übrigens etwas niedriger als beim Tennis ist. Seit einigen Monaten trainiert er hier Hub, der vorher weder Tennis noch Badminton gespielt hat. Hub ist einer von tausenden New Yorkern, die Pickleball-Euphorie erwischt hat. Wenn du hier ankommst, triffst du immer viele Leute. Du musst in keinem Club sein, sondern kannst einfach dein Netz aufbauen und los geht's. Die öffentlichen Plätze sind extrem kommunikativ. Wenn es voll ist, wird das Einzel kurzerhand zum Doppel aufgestockt und Fremde spielen mit Fremden. Pickleball ist ein Mix aus Tennis, Tischtennis und Badminton. Gespielt wird mit kleineren Schlägern als beim Tennis und der Ball ist aus Plastik und nicht aus Filz. Allerdings springt er auch nicht so weit. Auch Jack hat 20 Jahre lang Tennis gespielt, bevor er mit Pickleball angefangen hat.
There's a challenge between the two sports.
Die beiden Sportarten konkurrieren inzwischen. Pickleball erobert einige Tennisplätze. Es kommt zum Wettstreit um Spielflächen, Spielzeiten und Ressourcen.
But at the end of the day, they're both very fun sports.
Inzwischen gibt es mehr als 400 Anlagen mit insgesamt rund 1400 Plätzen in New York. Eine der größten Anlagen der Stadt ist die im Central Park. 14 Felder auf kleiner Fläche, perfekt für das dicht besiedelte Manhattan. Hier muss man allerdings bezahlen bis zu 110 Euro pro Stunde. Umgeben vom Park und den Hochhäusern steht auch Susan Barnes im Tennisdress auf dem kleinen Platz, auf dem Spieler weniger rennen müssen. Das schont die Gelenke und macht den Sport für alle Altersgruppen attraktiv. Die 60-jährige Susan hat jahrelang Tennis gespielt und irgendwann damit aufgehört. Ich spiele mit meiner Tochter, aber auch mit Älteren. Es ist zugänglicher als Tennis und es macht so viel Spaß. Ich muss es echt sagen, ich bin süchtig. Ich liebe es. Pickleball gibt es schon seit den 60er Jahren, doch richtig bekannt geworden ist es erst in den vergangenen beiden Jahren. Es gilt als die am schnellsten wachsende Sportart in New York City. Jack hat schon mehr als 360 Schüler trainiert. Die meisten von ihnen sind wie Hub ganz begeistert.
Really great way to start your morning.
Morgens hier Pickleball zu spielen, das macht einfach glücklich. Den ganzen Tag.
Playing Pickleball, you're just happier throughout the day, right? And I just like that.
Sagt Hub, packt seine Sachen und geht nach Hause, um dann schnell weiter ins Büro zu gehen.
In New York hat in diesem Jahr nach 5-jähriger Komplettrenovierung die Frick Collection wieder ihre Tore geöffnet. Die einstige Villa des Kohle- und Stahlmagnaten Henry Frick direkt am Central Park ist eines der beliebtesten Museen der Stadt. Seit 90 Jahren sind dort Meisterwerke von der Renaissance bis zum 19. Jahrhundert zu sehen. Martin Ganselmeier hat die Ausstellung besucht.
New York ist eine Stadt reich an berühmten Kunstmuseen. Das riesige Metropolitan Museum of Art, das Museum of Modern Art, MoMA, das Whitney, das Guggenheim. Aber wenn man die New Yorker fragt, was ihr Lieblingsmuseum ist, dann sagen viele The Frick. Auch die aus Köln stammende Star-Architektin Annabel Seldorf sieht das so.
Ich bin einer von den vielen Leuten, die sagen, das ist mein Frick. Jeder Mann liebt das Frick, es ist jedermanns liebstes Museum.
Fast ein Jahrzehnt lang hat sich Annabel Seldorf um die Renovierung der prächtigen, aber in die Jahre gekommenen Villa an der Upper East Side gekümmert. Ein Traumjob, sagt die Architektin, die in den 80er Jahren zum Studium nach New York kam. Heute gilt Seldorf weltweit als Koryphäe für Museumsarchitektur. Und das Ergebnis ihrer Arbeit in der Frick Collection wurde nicht nur von den New Yorker Medien gefeiert. Ziel war es, den Besuchern den Eindruck zu vermitteln, ihr geliebtes Frick habe sich kaum verändert, obwohl ganz viel neu ist. Erstmals sind jetzt die Privaträume der Familie Frick im zweiten Stockwerk für Besucher zugänglich. Es wurde ein Café mit Blick in den schönen Garten der Villa hinzugefügt, auch ein Museumsshop. Neue Beleuchtung, neue Klimatechnik, barrierefreie Aufzüge. Besonders stolz ist Annabel Seldorf auf das neue Auditorium, das sie unter dem Garten bauen ließ. Es wirkt geborgen wie das Innere einer Muschel und bietet Platz für mehr als 200 Besucher.
Ja, vielleicht die Erfahrung, dass wenn man da hereinkommt, die Überraschung, dass das ein so freier Raum ist, der so einladend die Besucher empfängt und der so eine tolle Akustik hat, liegt mir besonders am Herzen.
5 Jahre lang mussten die New Yorker und Touristen aus aller Welt auf die Frick Collection verzichten. In dieser Zeit waren die Meisterwerke des kunstbegeisterten Stahlbarons Henry Clay Frick ausgelagert. Von Bellini, de Goya, El Greco über Rembrandt und Vermeer bis hin zu Turner und Renoir. Wenig passend waren sie in dieser Zeit in der brutalistischen Architektur des alten Whitney Museums untergebracht. Umso mehr freuen sich die New Yorker jetzt, dass endlich wieder die Türen der Frick Villa öffnen. Das perfekte Timing für den neuen Frick-Direktor. Der Deutsche Axel Rüger leitete zuvor die Royal Academy of Arts in London und das Van Gogh Museum in Amsterdam.
Wir stehen hier im großen Saal und geben auch von Vermeer und Rembrandt. Und mein Ursprung liegt in der holländischen Kunst des 17. Jahrhunderts. Also insofern ist es für mich auch ein Zurückkommen.
Auch wenn die kleine, aber feine Frick Collection nicht so bekannt ist wie das benachbarte Metropolitan Museum of Art, für Axel Rüger hat die Kunstsammlung einen ganz besonderen Reiz.
Diese Intimität der häuslichen Umgebung eigentlich, eine sehr große, elegante häusliche Umgebung, aber dennoch hat man das Gefühl, dass man in einem Privathaus ist. Das macht es besonders gerade in der sehr aufregenden, auch lauten Stadt New York, ist die Frick auch immer eine Art Oase.
Nirgendwo ist dies so spürbar wie im Innenhof der Villa. Ein Springbrunnen und ein gewölbtes Glasdach sorgen für Licht und Ruhe.
Henry Clay Frick, der ursprüngliche Sammler, hat mit einem unglaublichen Auge gesammelt. Das kann man hier eben in einer Umgebung erfahren, die, sagen wir, von menschlichem Format ist. Deswegen ist die Frick so beliebt, geliebt und ist es ein Must-See, wenn man nach New York kommt.
Alles ist neu und dennoch wirkt fast alles so wie 1935, als Fricks Tochter die Villa der Familie zu einem Museum machte. Damit erfüllte sie den Wunsch ihres Vaters, der wollte, dass die Meisterwerke, die er zeitlebens erworben hatte, irgendwann der Öffentlichkeit zugutekommen.
Und noch ein Museum. Allerdings reisen wir jetzt weiter nach Washington, D.C. Wann endlich mal wieder ein James-Bond-Film in die Kinos kommt, ist noch nicht klar. Aber wer sich schon mal einstimmen möchte, der kann das in der Hauptstadt. Im International Spy Museum gibt es noch bis September die Ausstellung Bond in Motion. Dort werden zum Beispiel einige der berühmtesten Fahrzeuge aus den Bond-Filmen gezeigt. Isabel Karas war dort.
Daniel Craigs Aston Martin DBS sieht genau so aus, wie es hier klingt. Einschusslöcher in der Windschutzscheibe, der dunkelgraue Metalliclack komplett zerkratzt und die linke Tür fehlt. Das Auto aus dem Film Ein Quantum Trost ist eines von 17 Bond-Fahrzeugen, die jetzt im International Spy Museum ausgestellt werden. Der perfekte Ort dafür, sagt Dr. Andrew Hammond, Kurator der Ausstellung.
Washington DC, because of America's position in the world, is a global epicenter of espionage. So here at the Spy Museum, we have 18 intelligence agencies who are our neighbors.
Washington sei eines der Spionagezentren weltweit. Das Spy-Museum habe allein 18 Geheimdienste als Nachbarn. Und CIA, FBI und Co. sollten vielleicht sogar mal einen Blick auf die Ausstellung werfen. Denn die Bond-Filme hätten oft die gesellschaftlichen Ängste und kulturellen Herausforderungen der Zeit aufgegriffen, meint Catherine Kane. Sie ist die Vizepräsidentin des Bereichs Ausstellungen im Spy-Museum.
They try to tap into the societal fears and cultural.
Die Filme seien bisher bemerkenswert vorausschauend gewesen, sagt Kane am Rande der Ausstellung. Sie hätten viele der Dilemmata unserer Zeit kommen sehen. Und gleichzeitig wüssten die Menschen in den USA, sie aber auch für viele ihrer Happy Ends zu schätzen. Und so eins kann auch der nächste James-Bond-Film gut gebrauchen. Erst recht sollte es um die aktuelle Weltlage gehen. Andrew Hammond wagt eine Vorausschau.
Künstliche Intelligenz ist ein großes Thema. Der Krieg in der Ukraine, also die Bedeutung Russlands in der Welt, ein anderes. Und dann noch China. Wir können also davon ausgehen, dass sich einige dieser Dinge darin widerspiegeln werden.
Zwischen Pierce Brosnans und Daniel Craigs Aston Martins, Roger Moores rotem AMC Hornet aus Der Mann mit dem goldenen Colt und dem Tuk-Tuk aus Octopussy ist im Spy Museum gerade also auch viel Weltgeschichte zu sehen. Selbst für Besucherinnen und Besucher, die sich nicht für Autos interessieren. Auch wenn das ein Gedanke ist, über den Catherine Kane erstmal kurz nachdenken muss.
I don't know anybody that's not interested in cars, especially in the United States. We're a big car country here.
Ich glaube, ich kenne niemanden, der oder die sich nicht für Autos interessiert, besonders in den Vereinigten Staaten, meint Kane. Das sei hier eben ein großes Autoland. Und vielleicht ist daher auch der nächste Gedanke aus amerikanischer Sicht gar nicht so naheliegend. Ob sich die Fahrzeuge mit einer weiblichen Bond-Besetzung verändern würden? Mike Van Blaricombe, der Vorsitzende der Ian Fleming Stiftung, der die meisten der Autos gehören, sagt nein.
I think women can handle anything that a man can handle. I don't think the vehicles would change in that case. Maybe even more creative. Sometimes women are a lot more creative than men are.
Frauen könnten all das, was ein Mann auch kann, sagt Van Blaricombe. Nur vielleicht seien sie kreativer und ein Bond-Fahrzeug der Zukunft dementsprechend auch.
Die USA haben sich unter Donald Trump verändert. Das betrifft natürlich auch das demokratische Kalifornien. Für viele ein Sehnsuchtsort. Auch hier macht sich Unsicherheit breit. Auch hier sind Touristenzahlen zurückgegangen. Jeder kennt die Geschichten von Problemen bei der Einreise. Unser Korrespondent Nils Dams hat Besucher und in den USA lebende Deutsche gefragt, ob sie sich dort noch willkommen fühlen.
Der Union Square in der Innenstadt von San Francisco, ein Touri-Hotspot. Heute ist es aber eher ruhig. Das passt zur Musik des Straßenmusikanten. Das Schnellste hier sind die Bewegungen von zwei Tischtennisspielern. Auch hier sind Jürgen
aus Ludwigshafen am Rhein
und
Ulrich aus Wernigerode.
Eine Rundreise wollen sie machen in Kalifornien. Einreiseprobleme habe es nicht gegeben.
Das wird, glaube ich, alles ein bisschen hochgekocht im Moment, wenn da mal ab und zu was passiert. Wir sind hier sehr freundlich begrüßt worden an der Immigration. Die Dame hat mit uns gelacht und war super.
Ich habe nichts zu verbergen und warum soll ich hier nicht reinkommen?
Wir fühlen uns hier willkommen und alles prima.
Auch Touristen aus Lingen fühlen sich willkommen.
Ja, auch bei der Einreise, die waren super freundlich. War überhaupt kein Problem.
Andere befürchten aber offenbar Probleme. Verglichen mit dem Vorjahr sind im März insgesamt fast 20% weniger Besucher aus Europa nach Kalifornien gereist. Besonders viele Deutsche halten sich zurück. Im März sind über ein Viertel weniger eingereist als letztes Jahr. Das spüren manche besonders deutlich.
Der Touristenführer.
Ich habe, würde ich mal sagen, 50-60% weniger Touren.
Frank Marx lebt seit Jahren in San Francisco und bietet hier Stadttouren auf Deutsch an.
Wenn ich mir meinen Kalender von letztem Jahr angucke, der war randvoll.
Er habe zwar ein finanzielles Polster, das reiche aber nicht ewig.
Ich kann für ein halbes Jahr überleben, das kann ich überbrücken.
Frank Marx hat sich nicht nur in die Stadt, sondern hier auch in einen Mann verliebt. Und auch im liberalen San Francisco spüre er Trumps Einfluss.
Die Sicherheit wird weggenommen, indem Gelder weggenommen werden. Und plötzlich wird einem bewusst, was Kalifornien gegeben hat, damit Diversität nach oben steigt. Und wenn das jetzt plötzlich alles wegfällt, das ist schon etwas, was ich auch in meiner eigenen Haut viel mehr merke.
Fühlt er sich noch willkommen?
In Amerika bin ich mir gerade nicht so 100%ig sicher. In San Francisco, in Kalifornien, ja.
Die Start-up-Gründerin.
Ich heiße Mika Seigendick. Ich bin vor 2 Monaten hergezogen.
Sie ist die Chefin und Mitgründerin eines Start-ups, das mit seiner Software Firmen hilft, die Zeiterfassung besser zu managen. Das Tool komme in den USA einfach besser an als in Deutschland. Was die Trump-Regierung angeht, sagt sie,
ich habe bisher noch nichts gesehen, was jetzt wirklich dem Unternehmen drohen müsste, aufgrund diesem Wechsel.
Auch die Zollpolitik der neuen Regierung habe in ihrem Bereich keinen spürbaren Effekt.
Man liest immer irgendwie die Schlagzeilen, man denkt, es ändert sich viel. Im normalen Alltag für die meisten Menschen ändert sich wahrscheinlich eher weniger. Das ist generell mein Gefühl, was so die ganzen politischen Veränderungen angeht.
Sie fühle sich in Kalifornien willkommen.
Ich würde sagen schon, was San Francisco oder Silicon Valley sehr, sehr besonders macht, ist, dass hier so viele Einwanderer leben, die hierher kommen, um eben an den amerikanischen Markt zu kommen. Dass man sehr viel Unterstützung bekommt von dem Ökosystem.
Die Etablierte.
Marley Temple ist Immobilienmaklerin und lebt seit fast 30 Jahren mit Mann und 2 Kindern in Los Angeles.
Ja, mir geht's gut, danke. Ja, danke der Nachfrage.
Sie hat einen deutschen und einen amerikanischen Pass. Von der neuen Regierung spüre sie persönlich bisher nicht viel.
Das Leben, das wir hier leben, in unserem Bubble of Los Angeles, hat sich jetzt noch nicht geändert für uns.
In ihrem Umfeld gäbe es aber Unsicherheiten.
Viele auch Europäer, die plötzlich hier weg wollen. Extrem sind die Kanadier. Es gibt 3-4 kanadische Bekannte, die ich habe, die haben wir gleich ausverkauft hier. die gehen wieder zurück nach Kanada.
Aber, sagt Mali Tempel,
verstehe ich irgendwo nicht, dass das so einen Effekt auf deren eigenes Leben hat, weil das darf es eigentlich nicht. Wenn man sich so einschüchtern lässt, dann hat es man auch hier nicht gewollt, glaube ich.
Das war Unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, finden Sie alle Sendungen auch in der ARD Audiothek. Ich bin Tina Witte und wir hören uns schon am Donnerstag wieder. Denn dann ist Feiertag und wie jedes Jahr an Himmelfahrt laden wir Sie zum Mitreisen und Träumen ein. Es geht in den Norden Deutschlands, aber auch in die Ferne nach Australien, Kanada und auf die Galapagos-Inseln. Wir werden den ganzen Tag für Sie unterwegs sein und es wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bis dahin noch eine schöne Woche für Sie. Machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.